In Gesprächen mit Muslimen, die die Bibel in Frage stellen, begegnet mir oft ein unlogischer Umgang mit der Bibel. Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ein unehrlicher Umgang mit der Bibel. Was meine ich damit? Darüber will ich ein bisschen sprechen und ein paar Beispiele bringen für, ja, Argumentationsweisen oder Argumente, die für mich einfach nicht aufgehen, nicht logisch sind, nicht ehrlich sind. Ist natürlich klar, wenn ich jetzt von Gesprächen mit Muslimen spreche, dann meine ich nicht die Muslime und alle Muslime, sondern einfach Argumente, die mir in Diskussionen mit Muslimen, die die Bibel in Frage stellen, oft begegnen. Ich will hier niemanden pauschalisieren, niemandem Unrecht tun, einfach mal ein paar Sachen, die mir oft begegnen, ob im Netz oder in persönlichen Gesprächen. Eine Sache, die mir oft auffällt, ist, dass viele Muslime, die Bibelverse zitieren, um ihren Case zu machen, dabei nicht wirklich den Kontext beachten. Vor allem, finde ich, wird es deutlich bei angeblichen Prophezeiungen über Mohammed in den alt- oder neutestamentlichen Bibeltexten. Mal so ein Beispiel hierfür wäre Jesaja 29, 11 bis 12. Also, alleine schon, das ist, finde ich, irgendwo aus islamischer Sicht unlogisch, weil das Buch Jesaja ja gar nicht dem islamischen Schriftverständnis nach eine von Gott kommende inspirierte Schrift ist. Im islamischen Verständnis gibt es die Tora, die Sapur, die Psalmen und das Injil als von Gott herabgesandte Schriften, aber das Buch Jesaja ist ja nicht eine von Gott herabgesandte Schrift. Also alleine schon, dass man hier eine angebliche Prophezeiung über Mohammed drin erkennen will, finde ich, geht nicht wirklich auf. Aber was dann gemacht wird, ist den Kontext ringsrum einfach völlig zu missachten. So, in Vers 11 heißt es hier, und jedes Gesicht ist für euch geworden wie die Worte einer versiegelten Buchrolle, die man einem gibt, der zu lesen versteht, indem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Und man gibt die Buchrolle einem, der nicht lesen kann, indem man sagt, lies das doch. Er aber sagt, ich kann nicht lesen. Was Muslime hier machen, ist zu behaupten, dass in Vers 12 Mohammed vorausgesagt wird. Man ignoriert dabei dann aber völlig nur einen Vers vorher den Kontext, wo es um jemanden geht, der lesen kann. Also man sieht, hier geht es jetzt nicht um eine Person, die vorausprophezeit wird, die nicht lesen kann, sondern es geht hier um zwei Personen und beide sagen, sie können nicht lesen, und der weitere Kontext macht es deutlich, um wen es hier geht, nämlich um das Volk Israel, um das Volk in Juda. Es heißt hier dann weiter in Vers 13, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist, darum siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln. Also hier geht es um das Volk der Israeliten, um die Menschen in Israel, in Juda, aber nicht um einen arabischen Propheten, der hunderte Jahre später kommen soll. Und wenn man nur mal die Verse davor und danach liest, wird das schnell deutlich. Und andere Beispiele gäbe es noch viele, jetzt zum Beispiel im Buch Hohelied, wo angeblich Mohammed vorausprophezeit worden sein soll. Also auch hier wieder, das Buch Hohelied findet im islamischen Verständnis der von Gott herabgesandten Schriften eigentlich keinen Raum. Aber trotzdem soll dann dieser Text, der ein Liebesgedicht darstellt, der die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau beschreibt, dann plötzlich eine Prophezeiung über Mohammed enthalten. Beispielsweise in Kapitel 5, wo es dann hier in Vers 16 heißt, sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Also auch hier, eigentlich der Vers macht schon deutlich, dass es sich nicht um Mohammed handeln kann. Der Geliebte. Dann wird hier eben gesagt, Kullo Mahmadim heißt das hier im hebräischen Text. Also sprich, das ist doch eine Prophezeiung über Mohammed. Das hebräische Wort Mahmadim stammt von derselben Wortwurzel, aus der dann eben der Name Mohammed dann rausgekommen ist. Also Mahmadim bedeutet Mohammed. Aber wir sehen, im Hebräischen ist der Eigenname Mohammed nirgendwo belegt. Dieser Text ist eindeutig Liebeslyrik, kein Prophetentext. Die Sprecherin ist hier eine Frau, die ihren Geliebten an verschiedenen Stellen erotisch beschreibt. Da wäre auch hier wieder der Kontext mal interessant. Wenn Muslime behaupten, dieser Vers dreht sich um Mohammed, dann auch die Verse, in denen erotische Handlungen angedeutet werden. Da würden jetzt viele Muslime aufschreiben und sagen, Astagfirullah, natürlich nein. Aber dann könnt ihr auch nicht diesen Vers hier einfach aus dem Kontext reißen und absurderweise behaupten, dass hier mittendrin, inmitten all dieser anderen Aussagen, dann plötzlich jetzt eine Aussage, wo auch über den Geliebten gesprochen wird, eine Aussage über Mohammed sein soll. Ja, und es gibt auch verschiedene andere Stellen, wo dasselbe Wort vorkommt, wo es eindeutig sich nicht um Mohammed drehen kann, wie auch hier eindeutig es sich nicht um Mohammed drehen kann. Also, den Kontext nicht zu beachten, das ist ein sehr häufiger Fehler, den viele Muslime machen, wenn sie die Bibel in Frage stellen oder wenn sie Verse anführen, ganz grundsätzlich und eben jetzt hier beispielsweise, wenn es dann um angebliche Mohammed-Prophezeiungen in der Bibel geht. Eine weitere Sache, die mir begegnet häufig, ist, dass Gelehrte, dass Fachmänner, Fachfrauen nur dann zitiert werden, wenn es gegen die Bibel geht. Beim Koran aber wiederum wird dann nicht auf kritische Koranwissenschaftler verwiesen, da zählt dann nur die eigene islamische Tradition. So, es ist dabei auch häufig, finde ich, sehr selektiv. Also am laufenden Band bringen Muslime Bart Ehrman an, so als wäre er der Repräsentant der gesamten Bibelwissenschaft. Dabei ist er halt nur eine Stimme in diesem ganzen Bereich und es gibt zig Experten, zig Fachmänner, die Dinge anders sehen als er. Aber was ich dabei neben dieser selektiven Anführung von Experten, von Bibelwissenschaftlern eben, wie gesagt, auch nicht ganz ehrlich finde, ist, dass man nicht dieselben kritischen Methoden anwendet, wenn es um den Koran, wenn es um den Islam geht. Da zählen dann plötzlich innerislamische Standards von angeblichen mündlichen Überlieferungsketten, die angeblich über hunderte von Jahren weitergetragen worden sein sollen, während die eigentlichen Maßstäbe, die Geschichtswissenschaftler anwenden, frühe schriftliche Zeugen dann plötzlich nicht mehr so wichtig sind. Da werden dann so Kriterien aufgestellt in dieser Hadith-Wissenschaft, wie aus was für einer Familie kam diese Person, ist die vertrauenswürdig und so weiter, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen, aber die Geschichtswissenschaftler überhaupt nicht ernst nehmen. Und kritische Islamwissenschaftler schon fünfmal nicht, aber für die interessiert man sich dann plötzlich nicht. Das, was kritische Islamwissenschaftler sagen, die sagen, der Koran enthält Texte aus anderen Büchern, aus heidnischen Legenden, aus jüdischen Legenden und hat von da und da abkopiert, das bezeichnet man dann als Propaganda der Orientalisten. Während man historisch-kritische Bibelwissenschaftler dann aber anführt, wenn man schon historisch-kritisch arbeitende Gelehrte zitiert, wenn man andere Religionen kritisiert, dann sollte man sich auch anschauen, was die über die eigene Religion sagen. Und ich finde den Doppelstandard vieler Muslime hier besonders witzig, wenn es um den aktuellen Lieblingsvers vieler Muslime auf TikTok geht, nämlich Johannes 17, Vers 3. Am laufenden Band bringen Muslime diesen Vers, um zu zeigen, dass Jesus nicht Gott sein kann. Ich lese ihn mal kurz vor. Dort heißt es in Johannes 17, Vers 3, wie Jesus sagt: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hier haben wir es doch. Jesus kann nicht Gott sein. Nee, das heißt es nicht. Ich werde jetzt an dieser Stelle nicht inhaltlich drauf eingehen. Das habe ich schon vor ein paar Jahren mal gemacht in einer Debatte mit Harun. Ich verlinke hier einfach mal nur ein kleines Video, das ich damals hochgeladen habe, mit einem Ausschnitt von meinem Gegenargument zu diesem Einwand, den er damals auch gebracht hat. Aber was ich jetzt hier besonders ironisch finde, ist, dass man ausgerechnet diese Stelle nimmt, weil die in dem Evangelium sich befindet, wo laut Meinung auch kritischer Bibelwissenschaftler ganz eindeutig Jesus als Gott präsentiert wird. Unter anderem von dem von vielen Muslimen heißgeliebten Bart Ehrman. In seinem Buch How Jesus Became God, da beschreibt er das auf Seite 279. Und ich lese mal jetzt in der deutschen Übersetzung vor. Im gesamten Johannesevangelium verstehen die ungläubigen Juden sehr wohl, was Jesus über sich selbst sagt, wenn er solche Behauptungen aufstellt. Regelmäßig nehmen sie Steine auf, um ihn wegen Gotteslästerung hinzurichten, weil er in der Tat behauptet, Gott zu sein. So mal Bart Ehrman. Also Bart Ehrman vertritt, dass das Johannesevangelium an verschiedenen Stellen Passagen enthält, in denen Jesus selbst behauptet, Gott zu sein. Bud Ehrman vertritt die Sicht, dass Jesus das nie wirklich gesagt hat, dass ihm das in den Mund gelegt wurde von Johannes, der da seine Theologie entfalten wollte. Sonst würde man das ja auch in den anderen Evangelien finden. Aber das ist eben der Punkt. Bud Ehrman argumentiert, dass sich im Laufe der Jahrzehnte die Sicht, die die Christen über Jesus hatten, immer mehr gesteigert hat, sodass wir am Anfang nur die Aussage finden, dass er der Messias ist und andere Aussagen, wo er schon auch erhöht wird über die Engel und so weiter, aber eben noch nicht Gott. Und dann später in den späteren Texten des Neuen Testaments, da ist Jesus dann plötzlich Gott. Aber seine Theorie, die lebt ja davon, dass im Johannesevangelium Jesus dann plötzlich Gott ist und er sagt es ja selber auch, behauptet Gott zu sein. Und umso absurder finde ich das, dass dann ausgerechnet in diesem Johannesevangelium, wo selbst kritische Bibelwissenschaftler sagen, hier behauptet Jesus definitiv an verschiedenen Stellen Gott zu sein, dass dann ausgerechnet hier drin ein Vers sein soll, wo Jesus verneint, Gott zu sein. Das macht hinten und vorne keinen Sinn. Und wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht auf die inhaltliche Ebene gehen. Schaut euch dazu einfach mal das Video an, warum dieser Vers eben auch nicht die Gottheit Jesu verneint. Ganz im Gegenteil. Aber das wäre mal für mich so ein Beispiel von einem unehrlichen Umgang mit Bibelwissenschaftlern und einem sehr selektiven Umgang. Man zitiert die Leute dann, wenn sie Sachen sagen, die einem in den Kram reinpassen, aber man ignoriert andere Aussagen, ob zur Bibel oder dem Koran, die einem dann nicht mehr so gefallen. Ein weiterer Punkt wäre für mich, dass die Frühdatierung und Augenzeugenschaft nur beim Koran akzeptiert wird. Ein weiterer Punkt wäre für mich da der Doppelstandard, den viele Muslime haben, wenn es um die Evangelien geht. Dass sie anführen, die seien so spät erst entstanden, da liegen so viele Jahre zwischen den Ereignissen und den ersten Texten, die wir haben, dass da alles Mögliche in der Zwischenzeit passiert sein kann und das einfach historisch nicht zuverlässig ist. Und dann muss ich halt sagen, erstens sind die Evangelien nicht die ersten Texte, die wir haben von den frühen Christen. Wir haben verschiedene Briefe im Neuen Testament, die älter sind als die Evangelien. Aber zweitens kann man jetzt nicht solche innerislamischen Maßstäbe über Überlieferungsketten, mündliche Überlieferungsketten, plötzlich anführen als das Maß aller Dinge, wenn die in der Geschichtswissenschaft eben auch nichts gelten. Da gilt tatsächlich, wie groß ist der Abstand zwischen den Ereignissen und den ersten schriftlichen Texten. Und da sind die Abstände zwischen den Ereignissen und den Evangelien verhältnismäßig kurz, auch wenn viele Kritiker und eben auch viele Muslime das dann so aufbauschen, als wären das hohe Abstände. Aber die Evangelien sind historisch deutlich näher an den Ereignissen als diese ganzen Hadithe, die wir über Mohammeds angebliche Taten und angebliche Aussprüche haben. Wir haben da lauter Hadithe, die 150, 200 Jahre später erst verschriftlicht worden sind, wo die Behauptung besteht, die seien vorher schon immer mündlich weitergegeben worden. Und meine Frage wäre, warum wurden sie denn dann nicht verschriftlicht? Wenn Mohammed angeblich all das gesagt und getan hat und Muslime ihn so verehren, dass sie jedes Mal, wenn sie seinen Namen sagen, noch Sallallahu alaihi wasallam anfügen und sein ganzes Leben kopieren wollen, wieso war es ihnen dann nicht wichtig genug, das früher schon mal zu verschriftlichen? Wir reden hier ja nicht von der Zeit der Sumerer oder Ugariter oder eben Zeiten, wie wir sie im Alten Testament haben, wo die Leute eben noch nicht so bewandert waren im Lesen und Schreiben, sondern von einer Zeit, wo dort ganz Mesopotamien schon eigentlich eine richtige Hochkultur hatte. Wir reden von der Spätzeit der Antike, dem Übergang dann zum frühen Mittelalter. Und da soll es dann eben nicht möglich gewesen sein, die Sachen aufzuschreiben. Also Leute, das ist für mich ein großer Doppelstandard. Wenn man davon spricht, dass wir hohe Abstände angeblich hätten, große Abstände zwischen den Evangelien und den Ereignissen, dann muss man auch mal gucken, wie groß die Abstände sind zwischen den ganzen Prophetenbiografien und den Hadithen und den angeblichen Ereignissen. Ein weiterer Punkt wäre für mich auch der ganze Umgang mit der angeblichen Bibelverfälschung. Wir wissen ja, Muslime stehen in diesem Dilemma, dass der Koran auf der einen Seite die Schriften der Juden und Christen bestätigt und als Wort Gottes auch bezeichnet und gleichzeitig aber diese Schriften hochgradig unislamische Inhalte enthalten. Und das, was dann viele Muslime eben sagen, ist, dass die Bibel verfälscht worden sein muss. Etwas, wovon der Koran nichts schreibt, auch wenn viele Muslime dann auf Verse wie Sure 2, 79 oder andere verweisen, was daraus aber nicht hervorgeht, wenn man sich das einfach mal nur genau anguckt, was da gesagt wird. Aber immer dann, wenn die Bibel tatsächlich mal eindeutig unislamische Aussagen trifft, dann sagt man, ja, sie wurde halt verfälscht. Es ist witzig, weil wenn die Bibel angeblich Mohammed-Prophezeiungen enthält, dann wird sie angeführt. Aber wenn dann im selben Kapitel komplett unislamische Aussagen stehen, dann sagt man, ja, das ist ja, weil sie verfälscht ist. Und zwischendrin finden wir dann aber auch noch Spuren quasi von dem, was Gott damals wirklich übermittelt hat. Und hier wird es wirklich komplett unlogisch. So, einerseits wollen Muslime anhand der Bibel zeigen, dass Jesus nicht Gott ist und bringen alle möglichen Bibelverse an, um das zu disproven. Und gleichzeitig sagen sie, die Bibel sei verfälscht, weil sie lauter unislamische Aussagen enthält. Ja, was denn jetzt? Wenn die frühen Christen angeblich die Schriften Allahs verfälscht haben, konnten sie es dann nicht wenigstens gleich richtig machen? Also, wenn sie sie schon verfälscht haben, warum haben sie dann Jesus nicht zu Gott gemacht? Und es würde für mich Sinn machen, wenn Muslime jetzt kommen und sagen, die Bibel ist verfälscht und Jesus ist in den Texten der Bibel zu Gott gemacht worden. Aber es ergibt für mich keinen Sinn, wenn jemand kommt und sagt, ja, die Texte der Bibel wurden verfälscht, aber auch in diesen verfälschten Texten ist Jesus nur ein Prophet. Ja, was denn jetzt? Also, für wie dämlich hält man denn dann eigentlich diese angeblichen Bibelverfälscher, dass wenn sie es machen, sie dann die Arbeit dann nicht auch noch bis zum Ende durchführen? Also das ist für mich einfach auch komplett unlogisch. Ja, und was eben im Kontext dieser Bibelverfälschung dann auch oft gemacht wird, ist, dass man auf die Ergebnisse der Textkritik verweist und sagt, schau mal, hier gibt es verschiedene Manuskriptfunde, in denen Passagen, die Christen in ihrer Bibel über Jahrhunderte und Jahrtausende drin hatten, nicht zu finden sind. Jetzt zum Beispiel besonders häufig wird dann eben angeführt die Stelle mit der Ehebrecherin in Johannes 8 oder der lange Markusschluss in Kapitel 16, Vers 9 bis 20. Aber hier mal zum einen, jetzt zum Beispiel gerade diese beiden Passagen, die Muslime sehr gerne und sehr oft anführen, das ist ja wirklich kein Geheimnis. Also das wird oft so vorgebracht, als wäre das jetzt so der massive Gamechanger und boah, ihr Christen, wir präsentieren euch jetzt hier mal das heftigste Argument ever gegen die Bibel. Das ist in praktisch jeder Bibelausgabe unten noch sogar als Notiz mit enthalten. Das ist wirklich nicht ein Geheimnis, das jetzt von den christlichen Gelehrten versucht wird zu verschleiern, sondern in den meisten Bibelausgaben steht das ganz transparent drin, dass das in den ältesten Textmanuskripten nicht erhalten ist. Warum das jetzt aus christlicher Sicht kein Problem ist, darauf will ich an dieser Stelle jetzt hier nicht eingehen. Es ist kein Problem, weil keine einzige zentrale christliche Lehre in Frage gestellt wird mit oder ohne diese Verse und wir als Christen ein anderes Inspirationsverständnis haben. Vor allem aber ist mir an dieser Stelle hier wichtig zu sagen, das bringt Muslimen ja überhaupt nichts. Muslime glauben, was der Koran über die Schriften der Juden und Christen sagt. Und was der Koran über die Schriften der Juden und Christen sagt, ist, dass Gott, bevor er den Koran herabgesandt hat, andere Schriften herabgesandt hat. Eben das Injil als eine Schrift, die Tora als eine Schrift, die Psalmen als eine Schrift. Das wäre schon an der Stelle hier nicht korrekt, das wird nicht dem Selbstverständnis gerecht, das Juden und Christen haben, aber da würde man eben sagen, ja klar, ihr habt ja auch nur die verfälschten Schriften, okay. Aber der Punkt ist, es geht ja im islamischen Verständnis nicht um das Markus-Evangelium oder das Johannes-Evangelium, die sind ja im islamischen Verständnis noch nie die Schriften Gottes gewesen. Und wenn man jetzt kommt und sagt, guck mal, diese Bücher hier, die wurden verfälscht, da wurden Stellen rausgenommen oder hinzugefügt, angeblich, dann hilft es ja null der islamischen Behauptung, dass diese Schriften, Injil, Tora, Sapur, Psalme, verfälscht worden seien. Denn es sind ja ganz andere Schriften. Also was bringt es denn bitte, einem Muslim zu zeigen, dass Markus 16, 9 bis 20 in den frühesten Textmanuskripten nicht enthalten ist? Man sollte lieber als Muslim überhaupt erstmal Belege anführen können, dass es diese Schriften gab, von denen der Koran spricht. Dass es einen Propheten namens Isa gab, der eine Schrift namens Injil bekommen hat, die er dann den Leuten ja weitergegeben hat, das müsste ja erstmal bewiesen werden. Dafür gibt es ja null Belege. Gar keine. Von den zigtausenden Manuskripten, die wir haben, finden wir kein einziges, in dem das Injil irgendwo vorkommt. Nirgendwo. Und deswegen sollten Muslime lieber mal darum bemüht sein, Belege zu finden für diese Schriften, von denen der Koran spricht. Das kann man aber nicht, weil diese Schriften nie existiert haben. Es gab nie das Injil als eine Schrift, es gab immer schon vier Evangelien. Ja, und zu guter Letzt noch ein Punkt, nämlich die Beweislastumkehr. Viele Muslime, die die Bibel in Frage stellen, die kommen dann an und fordern die Christen heraus, dass die jetzt beweisen müssen, dass die Bibel nicht verfälscht ist. Aber Muslime müssen dann nicht zeigen, wo jetzt die ursprüngliche Tora oder das Injil ist. Das wird einfach als Gesprächsgrundlage von ihrer Seite vorausgesetzt, dass es diese Texte mal gab. Ja, gibt mal Belege dafür, dass da diese Schriften mal so existiert haben. Sie müssen nicht zeigen, wann und wo und durch wen die Verfälschung stattgefunden haben soll. Wie soll das denn bitte funktioniert haben? Die Christen haben sich in Windeseile in alle Richtungen verbreitet. Wie sollte denn jemand bereits am Ende des ersten Jahrhunderts rumgehen und alle die Schriften einsammeln in Nordafrika, in Westeuropa, Nordeuropa, in den Gebieten der heutigen Türkei und Persien und in einer Zeit ohne Zug, ohne Auto, ohne Flugzeug hingehen und von all den Leuten die Schriften bekommen und alle auf die gleiche Weise inhaltlich verfälschen? Das geht ja gar nicht. Wer hat es gemacht? Wie wurde das gemacht? Wo wurde das gemacht? Wann wurde das gemacht? Das sind Fragen, da scheren sich viele Muslime gar nicht drum. Die Beweislastumkehr, und das ist eben eine Beweislastumkehr. Man trägt selbst die Beweislast, wenn man eine massive Textverfälschung behauptet. Nicht andersrum. Ja, das waren jetzt mal nur ein paar Beispiele, die hoffentlich ein paar Muslime zum Nachdenken bringen und davon abhalten, diese schlechten Argumente zu verwenden. Es gibt viele gute Argumente, die Muslime ja bringen können. Ich will aber mal mit diesem Video dazu beitragen, dass die Dialoge sinnvoller und stichhaltiger ablaufen. Und gleichzeitig müsste man sich ja auch fragen, wenn diese schlechten Argumente, die wir ja auch bei ganz vielen Dawa-Leuten finden, das Beste ist, was es gibt an Argumenten gegen die Bibel und gegen das Christentum, und wenn diese Argumentationsweise und dieser selektive Umgang mit Gelehrten und die Nichtbeachtung des Kontexts und so weiter nötig ist, um irgendwie Mohammed-Prophezeiungen in die Bibel reinzuquetschen und selbst Dawa-Leute eben so dann mit den Texten der Bibel umgehen, dann muss man sich schon fragen, woran liegt das eigentlich? Warum ist es nötig, solche falschen, unehrlichen und schlechten Argumente zu verwenden, um seine eigene Religion zu verteidigen und das Christentum in Frage zu stellen?